Ihr Geschwister, heute soll es ein Stück weit darum gehen, wer ist dieser, was bedeutet dieser Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, dieser Wegbereiter, Wundertäter, Versprechenshalter. Ein ganz großes Zeichen sehen wir hier vorne. Erntedank ist heute unter uns eigentlich ein bisschen ein fremdes Fest für uns. Ich meine, mal eine kleine Umfrage hier. Wer von euch hat gesagt, Mensch, dieser Sonntag ist endlich der Sonntag, wo ich meine Früchte hierher bringen kann, um meinem Herrn dafür zu danken? Aber auch nur, weil ich sie angerufen habe vorher. Mal andersrum die Frage. Wer von euch versorgt sich denn aus seinem Garten heraus selber und muss gar nicht zum Markt gehen, einkaufen? Immerhin schon in die Richtung. Wer baut denn in seinem Garten Kartoffeln an? Ein bisschen, ne? Da melden sich schon mehr. Ich frage lieber nicht, wer sich von diesen Kartoffeln auch das Jahr über selber versorgt. Wenn ich frage, wer baut Gemüse an, wird es vielleicht ein paar mehr geben. Ah, doch nicht so viele. Wer baut denn wenigstens ein paar Kräuter bei sich zu Hause an? Die kann man auch auf dem Fensterbrett schon anbauen. Ja, da wird es deutlich mehr, wie ich sehe. Wisst ihr, ihr müsst euch vorstellen, das Erntedankfest war früher ein ganz entscheidendes Fest. Die Bevölkerung war von der Landwirtschaft geprägt. Wenn es eine gute Ernte gab, gab es keinen Hunger im folgenden Jahr. Und das bedeutet, Gott hat seinen Segen geschenkt. Man war abhängig von Wetter und Natur. Wisst ihr, heute wird ja vieles durch Gewächshäuser entkoppelt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum Kopfsalat zum Beispiel so lange haltbar ist und warum der keinen Sand dran hat, weil der einfach auf Steinwolle auf einem Fließband wächst mit einer Nährlösung, die da einfach reingetröpfelt wird, sodass der genau so viel Wasser auch kriegt und sowas, was der gerade zum Wachsen braucht. Und ich war ganz überrascht, als ich den Artikel dazu gelesen habe. So ein Hersteller hat gesagt, die sind deshalb jetzt einige Tage länger haltbar, weil die vor dem Verkauf kein Mensch angefasst hat. Das wird am Ende automatisch abgeschnitten, eingetütet, fertig und wird dann ausgeliefert. Und dadurch, dass wir das aus allen Ecken und Enden dieser Welt kriegen, müssen wir uns gar keine Gedanken darüber machen, ob die Ernte dieses Jahr gut war oder nicht gut war. Ihr wisst es wenigstens, weil ihr noch ein bisschen Bezug zur Natur an der Stelle habt. Aber für mich kommt die Milch aus dem Supermarkt und ist immer in Tüten verpackt. Dass da vielleicht noch Kühe dazu gehören oder so, die treten dann nur in so Folklore-Situationen auf, ne? Wenn man mal so irgendwo, ja, eigentlich sieht man die kaum nur noch. Gabi hat eine Schulfreundin gehabt, die hatten wir mal auf ihrem Bauernhof besucht. Die hatte einen völlig automatischen Stall dort gehabt, wo sogar die Kühe automatisch gemolken wurden. Da musste der Bauer nur ab und an auf den Melkmonitor schauen, ob irgendeine Kuh jetzt rot angemarkert ist, also auf dem Monitor. Die hatten alle kleine Chips da am Ohr. Da hat die Maschine genau gemessen, ob die Milch, die sie gegeben hat, immer noch so viel ist wie vorher und ob sie regelmäßig kommt und sowas. Und dann wusste er, okay, da ist eine krank, da muss ich mich mal drum kümmern. Ansonsten hat das alles die Maschine automatisch gemacht, bis hin zum Fütterroboter, der dann immer das Futter da rangefahren hat und unten drunter die ganzen Mist abgefahren und sowas. Das ging alles automatisch in dem Stall, der musste eigentlich gar nicht da wirklich vorbeikommen. Hat mich total fasziniert, als wir das gesehen haben. Aber zeigt davon, für uns ist Landwirtschaft in dem Sinne gar nicht mehr so wichtig, obwohl sie eigentlich total wichtig für uns ist. Wir ja davon leben, dass wir was zu essen kriegen. Damals war es überlebenswichtig, dass die eigene Ernte hingehauen hat. Und deshalb gab es eine große Freude, ein Fest. Psalm 103, Vers 2 redet davon, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten, der dich mit Guten sättigt, geht's dann weiter in Vers 5. Heute sind es für uns andere Dinge. Erntedank ist die Zeit, wo wir mal überlegen können, wofür wir dankbar sein können. Zuerst werden wir vermutlich viele kleine Dinge sehen, zum Beispiel nämlich, dass wir einen gefüllten Kühlschrank haben. Mal andersrum gesagt, es gibt nicht viele Generationen auf dieser Erde und auch heute nicht viele Menschen auf dieser Welt, die das von sich sagen können. Wir haben einen gefüllten Kühlschrank hier. Und wir haben auch einen Staat, der sich im Zweifelsfall darum kümmert, dass irgendwie das Ganze gefüllt wird an der Stelle. Und wenn es über Tafel und sonstige Einrichtungen gibt, dass wir sogar Geld kriegen, dass wir ihn füllen können, das Bürgergeld. Wir sind nur ein kleiner Teil der Welt, dem es da so gut geht. Dass wir ein Dach über dem Kopf haben, ein Bett, wo wir schlafen können, in Deutschland ist das Standard. Ich war überrascht, als ich hier die Stadt Goslar wegen Obdachlosigkeit, da hat sich einer bei mir gemeldet, angerufen habe, die gesagt haben, ja, es kann eigentlich nicht vorkommen, sobald der von Wohnungsverlust bedroht ist, soll er sich bei der Stadt melden. Wir haben Leute hier, die kümmern sich darum, dass er was kriegt. Und selbst wenn er jetzt auf der Straße sitzt und das nicht funktioniert, wir haben in einem Hotel Zimmer angemietet, wo der im Notfall unterkommen kann. Da muss der ein gewisses Codewort von der Stadt sagen, hier muss keiner auf der Straße leben in dieser Stadt. Muss einfach nicht. Da gibt es Möglichkeiten. Fließend Wasser, kalt und warm. Hallo? Seid ihr euch klar darüber, was es bedeutet? Ich meine, ihr müsst nur mal in andere europäische Länder fahren. Ihr könnt aus dem Wasserhahn einfach zapfen. Und das ist wahrscheinlich sogar noch bessere Qualität als die, die man im Supermarkt in Flaschen kauft. Je nachdem, was man dort kauft. Gerade hier in der Region kriegen wir ja das beste Harzwasser. Also insofern, wenn ihr jetzt nicht ganz schlechte Leitungen habt zu eurer Wasserhahn hin, irgendwelche alten Bleirohre oder sowas, dann habt ihr bestes Trinkwasser zu Hause. Die meisten Menschen auf der Welt freuen sich, wenn sie überhaupt Trinkwasser kriegen. Und geschweige denn, dass man es einfach so trinken kann. Wer im Süden ist, der merkt, dass es dort häufiger geklort ist und man es nicht so trinken sollte, das Wasser. Medizinische Versorgung. Jeder kann zum Arzt gehen. Hier wird ein teures Medizinsystem in Deutschland finanziert. Man mag sich drüber freuen oder schimpfen, wenn man Probleme mit einzelnen Stellen dort hat, aber vom Prinzip her, wir haben alle das Anrecht, zum Arzt zu gehen. Das ist nicht überall in der Welt so, dass man überhaupt einen Arzt erreichen kann. Und wir haben hier sogar Krankenhäuser, die auf uns warten, dass wir da vorbeikommen und uns behandeln lassen. Wir haben auch einen Rechtsstaat hier, dankenswerterweise allen Umsturzversuchen, die es gibt, immer mal wieder zum Trotz. Und wir sehen auch in anderen Enden der Welt, dass es ganz leicht passieren kann, dass so ein Rechtsstaat kippt. Und was auch noch dazu kommt, mittlerweile leben wir knapp 80 Jahre in Frieden hier in diesem Land. Mit sehr unterschiedlichem Sicherheitsniveau, wie wir es empfunden haben. Aber wir haben hier immer noch Frieden. Es ist kein wirklicher Krieg bisher ausgebrochen in diesem Land. Und dafür können wir dankbar sein. Wisst ihr, das, was ich hier gerade aufgezählt habe, sind auch alles keine Luxusgüter in dem Sinne, dass es sich nur ein paar Menschen leisten können. Das ist etwas, was eigentlich alle Menschen hier in Deutschland teilen. Und zwar egal, wie unser Bankkonto gerade aussieht. Egal, was unsere finanziellen Möglichkeiten sind, wir haben hier ein Leben und wir haben auch das Leben im gewissen Sinne im Überfluss. Geschichtlich und weltpolitisch gesehen ist unser Wohlstand, den wir hier haben, absolute Ausnahme und wir dürfen Gott dafür dankbar sein, dass es uns hier in Deutschland so gut geht. Mal andersrum, selbst Könige hatten vor 200 Jahren nicht den Lebensstandard gehabt, den hier mittlerweile jeder Deutsche hat in diesem Land. Oder jeder, der hier wohnt und lebt. Erntedank ist da ein guter Moment, uns das mal vor Augen zu führen und uns darüber zu freuen und um Gott auch von Herzen Dank zu sagen dafür, dass er uns so gut versorgt, für seine Bewahrung, seine Versorgung, seine Gnade. Die Predigt heute soll eine besondere Seite des Dankens Gott gegenüber aufzeigen und dazu habe ich einen Text aus Apostelgeschichte mitgebracht, wo Paulus davon redet. Und zwar sagt er, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meine Bedürfnisse und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Und weiter in Apostelgeschichte 20, Abvers 33 bis 35. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist so eine Art Abschiedswort, was Paulus dort sagt. Eine Leitlinie aus seinem Leben heraus. Und darum liegt in diesem Text viel Herzblut von ihm drin. Paulus war eigentlich ein leidenschaftlicher Macher. Der hat alles für die Sachen gegeben, an die er geglaubt hat. Und er war jemand, dem man gut folgen konnte, der selber ein Vorbild war. Aber er war auch ein Teamplayer. Er hat Leute um sich herum gehabt, mit denen er auch Aufgaben geteilt hat. Paulus war kein Einzelgänger, der abgeschottet vor sich hingelebt hat. Und dabei wird hier in den wenigen Versen deutlich, geben war für ihn nicht nur etwas, was man hin und wieder tut, so zum Beispiel bei Erntedank, sondern war etwas, was seinen Lebensstil ausgemacht hat. Allerdings sagt Paulus vorweg, arbeitend muss man sich der Schwachen annehmen. Man muss also auch arbeiten, um auch geben zu können, damit man etwas hat, was man geben kann, und das muss erarbeitet werden. Er leitet sein Geben damit ein, dass er selbst gearbeitet hat. Indem er sagt, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Ihr selbst wisst, dass meine Bedürfnisse und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Diese Hände gedient, er war Zeltmacher, das wissen wir von ihm. Heute würde man sagen, er war ein Selbstständiger, der Zelte herstellen und flicken konnte. Und damit hatte er die finanziellen Möglichkeiten zum Dienst erarbeitet. Sein Beruf war nicht nur begehrt, er war auch überall leicht auszuüben und mitzunehmen. Seine wesentlichen Werkzeuge waren eben seine Hände. Und dann noch dazu die Ahlen, Nadel, Faden. Das waren so kleine Teile, die man überall hin mitnehmen konnte, mit denen er gut unterwegs sein konnte. Er brauchte keine große Werkstatt, in der er das gemacht hat, kein großes Lager vor Ort, wo alle möglichen Sachen vorrätig waren. Er konnte überall, wo er war, loslegen und das dann auch tun. Was bedeutet das? Paulus hat nun finanzielle Möglichkeiten geschaffen. Und warum? Einmal war es für sich selber. Paulus sorgt mit der Arbeit für sich selber. Sein Anspruch war, er wollte unabhängig von der Gemeinde und den Meinungen der anderen sein und sein Evangelium weitergeben. Er wollte nicht finanziell von jemandem abhängig sein. Die Arbeit war, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und das kam häufiger vor, dass er sowas gesagt hat. Zum Beispiel hat er gesagt den Thessalonichern, in 2. Thessalonicher 3, denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er nicht essen. Knallhart sagt er dort, Leute, wer arbeiten kann, soll das auch tun. Allerdings gilt auch das, was er dann in der Versammlung zu Milet dort sagt, kümmert euch dabei um die Bedürftigen, die Not haben. Timotheus gibt da das sehr detailliert sogar mit. Da erklärt er ihm, er soll eine Liste zum Beispiel führen mit allen Witwen in der Gemeinde, die nicht versorgt werden können, die sich nicht selber versorgen können und über 60 Jahre alt sind, damit sie eben nicht übersehen werden. Die Familien, bei denen eine Witwe zu Hause wohnt, also die Kinder zum Beispiel, die ihre Mutter zu Hause haben, wo der Vater gestorben ist und die sich nicht selber versorgen kann, die soll nicht auf der Liste stehen, sondern soll gefälligst von den Kindern versorgt werden und nicht von der Gemeinde. So erklärt er ihnen das alles ganz detailliert. Was man selber in seinem Umfeld machen soll, kann, soll man tun und damit nicht die Gemeinde belasten. Aber um die anderen soll sich gefälligst die Gemeinde kümmern. Wer selber was tun kann, soll auch sich darum kümmern, dass er selber seinen Lebensunterhalt verdient an der Stelle. Für mich stellt sich da die Frage, wenn ich mich selber anschaue, wenn wir uns selber anschauen, welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten hat Gott in mich hineingelegt, hat in dich hineingelegt? Nutze sie und schau, was du daraus machen kannst. Aber dieser Punkt, versorge dich selbst, ist nicht der Endpunkt an der Stelle. Für sein Umfeld, sagt er als zweiten Punkt, Paulus sorgt für seine Mitarbeiter, für seine Begleiter. Da er als Zeltmacher ortsunabhängig gut Geld verdienen konnte, war das ein Vorteil. Er war unabhängig auch von der Ernte. Er war unabhängig von Gelegenheitsjobs, von Finanzen der Gemeinde. Er konnte stets loslegen und seine Begleiter mitversorgen. Im übertragenen Sinne für uns, auch eben um seine Familie und seine Freunde sorgen. Daher ist der zweite Punkt, wir ernten nicht für uns selbst, sondern auch für die, die um uns herum sind und sollen ihnen Anteil an dem geben, was wir verdienen. Aber damit ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Als dritten Punkt hat er ja ganz besonders die Bedürftigen im Blick. Er sagt hier, dass man so arbeitend sich der Schwachen annehmen und an die Worte des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Paulus sagt, kümmert euch um die Bedürftigen. Für Paulus war das mehr als eine kurze Aussage, die er dort macht, sondern war ein Grundbedürfnis, eine Verpflichtung, ein Auftrag. Für ihn bedeutet das, Leben in der Nachfolge Christi ist nur möglich, wenn ich auch an diejenigen denke, denen es nicht so gut geht, wie mir, wie uns. Der Fachbegriff dafür ist die Diakonie. Ihr kennt das, den Begriff aus diakonischen Werken zum Beispiel, wozu ja nicht nur die Landeskirche, sondern auch wir als Baptisten Teil der Diakonie sind. Diakonie bedeutet ja Krankenhaus für viele. Und ich bin froh, dass in Deutschland jeder Zugang dazu hat. Aber es ist ja viel mehr. Es sind auch Beratungsstellen, Suchtprävention und Suchttherapie, wie wir ja vor einiger Zeit hier gehört haben vom Neuen Land. Das alles sind auch diakonische Arbeiten. Dabei bedeutet Diakonia im Griechischen eigentlich nur helfendes Handeln. Und das sind nicht nur Institutionen, Häuser, Gebäude, Firmen, in denen das passiert, Einrichtungen, sondern das passiert auch vor Ort, bei uns, auch an unseren Nachbarn. Schwachen annehmen, das bedeutet nicht nur denjenigen zu helfen, der weniger Geld hat, wobei ich persönlich sehr überrascht war. Früher habe ich Lebensmittelpakete immer in der Gemeinde gehabt. Als Pastor wird man häufiger angerufen und es kommen Leute und erzählen einem ganz dramatische Geschichten, warum sie sozusagen nichts zu essen haben und jetzt gerade nicht an Essen rankommen. Für solche Leute habe ich dann immer ein Lebensmittelpaket gehabt, wo man mit einer vierköpfigen Familie so über ein Wochenende auskommen kann. Spätestens dann öffnet ja auch wieder die Tafel und andere Einrichtungen, dass man hier in Deutschland dann wieder Möglichkeiten hat. Mittlerweile habe ich es aufgegeben, diese Pakete bei mir im Arbeitszimmer zu lagern. Ich rufe, wenn so ein Anruf kommt, meine Frau vorher an und dann besorgen wir da etwas oder packen das bei uns zusammen. Denn ich weiß gar nicht, ob jemals jemand erschienen ist. Ich glaube, ein oder zweimal in meiner Laufbahn ist tatsächlich jemand gekommen, der dann wirklich ein Lebensmittelpaket haben wollte und dem ich das gegeben habe. Alle anderen sind entweder überhaupt nicht gekommen. Ich glaube, Anka, du warst dabei, als wir hier mal jemanden vor dem Gebetstreffen herbestellt habe und der auch nicht gekommen ist. Ne? Ganz dramatischer Anruf. Hast ja gesehen, ich hatte sogar eine Lebensmitteltüte dabei gehabt, hätte ihm was geben können. Und ganz im Ernst, die Lebensmittel sind eigentlich nicht schlecht, weil ich weiß genau, ich muss die ja selber essen, wenn der nicht vorbeikommt. Also das ist nichts, wo ich sagen würde, oh, ich gebe dem da jetzt den letzten Rest, den wir irgendwo vergessen haben und kurz vorm Umfallen, sondern es sind zum Teil neu gekaufte Sachen, die wir dann eben auch als Familie aufessen, wenn die nicht abgeholt werden. Also Hungerleiden in Deutschland ist eher seltener, hängt eher damit zusammen, dass man nicht rechtzeitig einkaufen war oder nicht zu essen gekocht hat. Aber es gibt schwache Bedürftige. Und das bedeutet zum Beispiel Leute, die Gemeinschaft brauchen, die Hilfe in der Wohnung brauchen, die Hilfe im Leben brauchen. Und das kann sogar ein gemobbter Kollege sein, der bedürftig ist, der Schwache ist, obwohl er eigentlich eine ganz gute Stelle hat. Paulus endet damit, dass er sagt, geben ist seliger als nehmen. Modern ausgedrückt geht es um den Lebensstil, der Raum schafft für die anderen, dass andere gesegnet werden können. Dass es anderen gut geht, dass niemand Mangel leidet. Übrigens, das ist hier ganz aktuell, obwohl es eigentlich in den Nachrichten immer mehr verschwindet. Die Klimadebatte ist ja gerade arg überlagert von den Kriegen, die in dieser Welt passieren. Und durch die Ansätze, die wir jetzt in der Regierung erlebt haben, mit der Wohnungsgeschichten und sowas, alles, da hat die Regierung leider kein gutes Händchen gehabt. Und dadurch ist das alles so ein bisschen nach hinten gerückt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, vor einer Weile war Friday for Future noch ganz aktuell und dann wurde hier jeden Freitag demonstriert und Schüler sind da hingegangen. Ziemlich ruhig ist es um die Bewegung geworden. In der Vorbereitung der Predigt habe ich nochmal auf deren Webseite geguckt. Da steht eine Demo vom September drin und steht noch groß hin, ja, achtet ab Donnerstag mehr drauf, dann wissen wir, wo überall freitags die Demos stattfinden. Jo, steht nichts mehr in die Richtung. Da passiert gerade nichts mehr. Die Goslarer Webseite ist sogar ganz gestorben. Aber das Problem ist, dass diese Klimafragen trotz oder unabhängig davon, wie es jetzt diesen Parteien oder Bewegungen geht, immer noch Bestand haben. Letztes Jahr, nach den Daten des Europäischen Klimadienstes Copernicus zufolge, war das bisher wärmste Jahr seit 1850 mit plus 1,48 Grad zum vorindustriellen Referenzniveau. Damit wurde die 1,5 Grad Marke noch glatt, ganz haarscharf unterschritten, aber 0,02 Grad ist nicht so viel. Auch wenn wir das hier in Deutschland vielleicht als kalt erlebt haben, einige Phasen davon, es ist so, dass die Erde sich immer noch weitermacht. Und auch wenn wir langsam wieder die Heizung anhaben, 2024 sind die Prognosen, wird ein noch wärmeres Jahr gewesen sein. Es wäre der wärmste Frühling und der wärmste Sommer seit der Aufzeichnung, auch wenn in Deutschland wir 1,2 Grad unter dem Jahrhundertsommer von 2003 liegen. Weltweit waren der 22. und der 23. Juli die heißesten Tage seit Beginn der Messungen, so Copernicus, der Klimadienst der EU. Also wenn der Planet Zukunft haben soll, dann kann es nicht so weitergehen wie bisher. Dann ist auch hier was zu verändern, wenn wir Lebensraum schaffen wollen. Dann müssen wir verstehen, wie wir mit Umwelt und Ressourcen umgehen. Denn das hat Auswirkungen auf die kommenden Generationen. Krasser Gegensatz dazu ist, wie der Flugverkehr wächst. Reisen an entlegene Orten führen, Urlaub stattfinden. Und ja, die letzte Generation hat sich da tatsächlich zum Spott gemacht, als sie einen Gerichtstermin verpennt hat, weil sie mit Flügen nach, wo war es hin, nach Thailand gefahren sind. Und dass die Klimaaktivistin Neubauer auch gern mit dem Flieger zum Surfen an entlegene, gute Wellen auf der Welt hinfliegt. Hier ist es besonders krass bei der Last Generation, weil die sich auf der anderen Seite auf den Landebahnen festgeklebt haben, um zu sagen, fliegen darf man nicht. Und dann steigen selber in den Flieger. Okay, ne? Können wir darüber diskutieren, was privat ist und was dienstlich ist. Aber unter uns, eigentlich gilt das für uns alle zu gucken, was ist notwendig, was ist gut? Ich meine, es ist durchaus in Ordnung, wenn man auch schöne Reisen macht. Aber wenn ich lese, was eine Woche Kreuzfahrtschiff verfüttert, da kann man schon schlucken, was das alles kostet, auch für die Umwelt. Und muss man mehrfach im Jahr in den Urlaub fliegen. Insgesamt fängt es zu Hause an, wie viel Grad ich beim Duschen benutze. Ich habe bewusst bei mir die Temperatur runtergeregelt und trainiere das, habe Bewegungsmelder eingebaut, die darauf achten, dass das Licht nicht ständig an ist, sondern wieder ausgeschaltet wird und dass Heizungen eben nicht durchheizen bei uns in der Wohnung. Paulus hat sich eingeschränkt, um für seine Begleiter und Bedürftige etwas zu geben. Und das ist der Punkt, an dem wir ihm nacheifern sollten, eben mit der Umwelt im Blick. Die allgemeine Frage ist dann, was wird das schon ändern? Natürlich der persönliche Beitrag von mir, ob ich jetzt bei mehr oder weniger Grad dusche, ist erstmal nicht so entscheidend. Das ist nichts, was nachher die Welt verändert. Aber wenn sich immer mehr umstellen, das übernehmen, diesen Blick auf die Umwelt, auf die Natur und sagen, hey, da kann ich meinen persönlichen Beitrag leisten, dann wird das die Welt verändern. Wir werden nicht gleich die Welt verbessern, das Klima retten und Frieden schaffen, aber wir werden Zeichen setzen und es gibt Dinge, die wir bewusst besser und anders machen können. Und zuerst steht die Entscheidung, dass wir sagen, ich will nicht nur stehen bleiben, sondern anderen das Leben bewusst ermöglichen. Und dann tun wir, was wir eben tun können. Und dann geht es nicht darum, was ist länger, größer, schöner, sondern was ist so, dass es anderen die Luft zum Atmen gibt. Ich war überrascht, als einer der reichsten Menschen damals gefragt wurde, Mr. Rockefeller, wie viel Geld wäre eigentlich genug für Sie, hat er nur geantwortet, mehr. Der Mann, der viele Wolkenkratzer in New York gebaut hat, der braucht mehr. Ehrlich, das hört sich für mich an wie so ein kleiner Junge. Mehr, mehr, mehr. Denn mehr zu haben bedeutet nicht unbedingt glücklicher zu sein. Unsere Kultur ist, dass man sich im hohen Tempo um sich selbst dreht, die eigenen Bedürfnisse. Instagram weckt da perfekte Ideale. Tolle Destinations, makellose Menschen, beste Lifehacks. Immer sich um sich selbst kümmern. Ich, meiner, mir, mich. Es geht darum, dass man aus diesem Karussell eben auch mal aussteigt. Aufhören mit dem Haben-Wollen, dem nie zufrieden sein, was man gerade hat. Ich meine, ich habe mir ein neues Handy gekauft und weiß schon, bald kommt wieder ein anderes. Aber wer mich kennt, weiß, dass dieses Handy, was ich jetzt gekauft habe, werde ich auch noch haben, wenn die nächste und übernächste und überübernächste Generation da ist. Von dem Handy, weil ich eben nicht jedes Mal ein neues komme. Können wir, müssen wir als Christen nicht grundlegend anders leben auf dieser Welt? Einfacher leben, weniger verbrauchen, Ressourcen schonen, nicht immer aus einer bestimmten Umweltideologie heraus, sondern aus dem Gedanken heraus, dass dann immer mehr gegeben werden kann. Mehr in das Reich Gottes gegeben, mehr dorthin geben, wo die Not am größten ist. Und dabei Freude spüren. Es liegt doch Segen auf dem Geben. Es macht doch Freude zu beschenken, denen zu helfen, die nicht zurückgeben können. Und es macht auch Freude, in die Gemeinde hineinzuspenden, dadurch all das Gute zu unterstützen, was hier läuft. Auch ein Aspekt, der bei Erntedank mit bedacht werden kann. Es gab jetzt in vielen Tarifverträgen Steigerungen. Selbst die Senioren haben ja 4,57% mehr bekommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist das beim Gemeindebeitrag eigentlich schon berücksichtigt? Als Schüler habe ich damals von 30 Euro Taschengeld 3 Euro gegeben. Es gab dann, da war es relativ einfach, weil als Schüler war das Taschengeld ja nur Geld, weil ich einfach so brauchte. Als ich junge Familie hatte und wir, weiß nicht genau, wie viel wir verdient haben, 2000 Euro waren das, glaube ich, Einstiegsphase da, mit 3 Kindern. Als ich davon 200 Euro gegeben habe, war das dann schon eine echte Hausnummer gewesen, weil der Spielraum nicht so groß war. Jetzt geht es uns besser, geben wir auch mehr, ist es ein bisschen einfacher an der Stelle. Aber 10% sind 10% an dieser Stelle, wie wir es gemacht haben. Vieles in der Gemeinde ist auch einfach alt und kann Hilfe gebrauchen. Wir haben in der Gemeindeleitung über die Fenster nachgedacht oder der ausgefallene Verstärker. Daran habt ihr erlebt, dass auch in der Technik einiges noch alt ist und geguckt werden muss, was man da machen kann. Gemeinde braucht Unterstützung. Ich möchte auch Positives dabei erwähnen. Ich sehe, wie viele Leute auch Zeit abgeben. Unsere Gemeinde hat 27 Mitglieder nach der letzten Taufe und wir haben 21 Mitarbeiter, 72. Oh, Entschuldigung, 72. 72 Mitglieder seit der letzten Taufe, zumindest gibt das Internet so her, die Liste, die wir da führen. Nicht 27, aber es wäre noch heißer. Auf jeden Fall von den 72 Mitgliedern, die organisieren gerade eine Lego-Stadtwoche, wo wir 21 Mitarbeiter haben. Das bedeutet ungefähr ein Drittel im Verhältnis Mitglieder zu Mitarbeitern sind dabei. Und das, wo mit Kindern zu arbeiten ja nicht das Thema für jeden ist, gut, sind auch Leute dabei, die jetzt nicht in der Mitgliederliste drinstehen. Dadurch ist das Verhältnis schon ein bisschen anders an der Stelle, aber herzlichen Dank an dieser Stelle dafür und möchte da jedem danken, der hier sagt, Zeit geben ist seliger als Zeit nehmen. Und das gilt ja nicht nur bei der Lego-Stadt, sondern zum Beispiel auch bei der Taufe am letzten Sonntag, wo einige etliche Stunden dort abgewaschen haben und sich darum gekümmert haben, dass wir wieder sauberes Geschirr dort stehen haben und wir dort gut essen konnten. Und so gibt es etliche, die in der Gemeinde an den unterschiedlichsten Plätzen mitarbeiten. Und da möchte ich an dieser Stelle auch Dank sagen. Danke für die Zeit, die ihr gebt. Und ihr werdet es erleben, darauf liegt Segen. Und so möchte ich schließen mit persönlichen Erfahrungen. Ich erlebe, was ich der Gemeinde gebe, was ich in sein Reich investiere, ob Zeit oder Geld, das kommt auch als Segen zurück. Im Finanziellen zum Beispiel möchte ich es mal so formulieren. Unsere Erziehungsstelle, die Gabi und ich führen, also insbesondere Gabi, die ist kein Produkt dessen, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, jetzt überlegt sich mal Gabi, was ein schöner Job wäre, wo man ordentlich mit Geld verdienen kann. Nee, die fing damit an, dass ein Kind aus der Sonntagsschule, aus ihrer Familie war es auch nicht, die war bei Großeltern untergebracht und die haben gesagt, wir können sie nicht mehr betreuen hier, die muss unbedingt bei uns raus und dann sollte die irgendwo ins Heim und dann haben wir gesagt, hey, wir haben doch noch ein Bett bei uns frei und können ein Zimmer frei machen, dann kann die doch einfach zu uns kommen. Und dann hieß es, nee, da ist das Jugendamt mit drin, da müsst ihr erst mit denen reden. Und dann haben wir gesagt, gut, dann reden wir mit dem Jugendamt. Und dann hat das Jugendamt gesagt, ja, das ist möglich, aber das geht nicht einfach so naiv, wie ihr euch das vorstellt. Da müsst ihr Pflegeeltern oder sowas werden. Aber wenn ich mir die Frau Zobel angucke, die hat doch eine pädagogische Ausbildung, macht doch eine Erziehungsstelle daraus. Und wisst ihr was, dann wird die nicht nur, macht das nicht nur ehrenamtlich, sondern dann wird das sogar zu einem Beruf. Damals war es für sie ein ganz kleiner Beruf, da hatte sie für ein Kind nicht mal ein halbes Pädagogengehalt gekriegt. Also war nicht allzu viel Geld, was da an der Stelle damals rüberkam. Aber es ging uns ja gar nicht ums Geld, es ging uns um dieses Kind und dass wir da irgendjemandem helfen können, diesem Kind eben helfen können. Und so hat sich das halt entwickelt. Wir haben dann mit dem Staat geredet, die Erziehungsstelle aufgemacht und das Ergebnis ist das, was wir da jetzt gerade haben. Dabei ging es nur darum, Herr, da ist ein Mädchen in der Gemeinde, die braucht Hilfe. Was können wir für die tun? So sind wir da reingestartet oder soll ich lieber sagen, reingeschlittert in die ganze Sache, bis ihr jetzt die Erziehungsstelle oder Familienwohngruppe, heißt man glaube ich mittlerweile fachlich, mit den drei Kindern seht an der Stelle. Da ging es darum, Herr, wir geben unsere Zeit und unsere Möglichkeiten, mach da einfach was drauf. Und dann hat er uns in die Richtung gesegnet. Aber ich möchte sagen, nicht jede Aufgabe endet dabei auch gleich so finanziell wie jetzt diese Geschichte. Einfach mal andersrum, wenn ich Besuche mache bei Senioren zum Beispiel oder zum Geburtstag, da geht es ja nicht darum, dass ich da irgendwelches Geld für bekommen würde an der Stelle. Von denen, wenn ich da was kriege, dann sage ich immer hier, gibt's der Gemeinde, der Dieter weiß das, dann gebe ich ihm da wieder einen Umschlag, wo dann was drin ist und sage hier, buch das, das kommt eigentlich von dieser oder jenen Schwester an der Stelle. Ich merke, dass ich inhaltlich da häufig von gesegnet werde. Ich freue mich, mit den anderen zu erzählen, dass wir über den Glauben, über die Gemeinde, über das Leben reden können. Und so komme ich eigentlich immer auch als Gesegneter aus diesem Besuch heraus. Da gebe ich Zeit und merke, es gibt mir was. Und auch bei der Lego-Stadt, das wird keine Einkommenssteigerung geben. Die Lego-Stadt ist eher viel Arbeit und Kosten, die erzeugt. Aber welche Freude wird im Himmel sein, wenn wir 48 Jungen und Mädchen hier davon erzählen, wer Jesus ist und vielleicht in ihre Familien zum ersten Mal wieder so einen ganz anderen Blick in dieser atheistischen oder muslimisch geprägten Welt hineinbringen. Und wenn dann am Sonntag danach, wenn die Lego-Stadt nämlich mit einem Gottesdienst eröffnet wird, dann auch die Eltern hierher kommen, weil die ja sehen wollen, wie die Häuser gebaut wurden, und hier einen Gottesdienst erleben, wir sind schon am Überlegen, 48 Kinder, jeweils die Eltern dazu. Wir sind gespannt, ihr dürft beruhigt sein, wir werden irgendeine Lösung finden, dass alle hier einen Platz kriegen in dem Saal, aber es wird heiß. Ja. Da liegt eben auch Segen drauf. Und deshalb ist die Frage, mit der ich schließen möchte, schau, wo du dankbar abgeben kannst, wie du sein Reich unterstützen kannst. Und dann wirst du erleben, dass Gott seine Segenspforten öffnet, dass du ein erfülltes Leben findest. Und du wirst feststellen, dass der Paulus tatsächlich recht damit hat, geben ist seliger als nehmen. Amen.